meisten Häuser in Amsterdams Grachtengürtel, die stammen oft aus dem 17. Jahrhundert, müssten renoviert werden. Die Hälfte der Stadtfläche wurde von der Gemeinde zum Problemgebiet erklärt. Autos verstopfen die Gassen und krachten Straßen der Innenstadt. Vor 20 Jahren hatte Amsterdam noch 900.000 Einwohner, jetzt weniger als 700.000. Familien ziehen aufs Land, zurück bleiben ausländische Arbeiter, alte Leute und sehr viel Junge. Vor allem sie, Kinder eines Wohlfahrtsstaates, für die es natürlich ist, mit 18 selbstständig zu sein, finden kein Dach. Sie müssen oft in schlechten Wohnungen leben oder in engen Zimmern, denn andere gibt es zu vernünftigen Preisen nicht. Gleichzeitig aber stehen viele Wohnungen in Amsterdam leer, mindestens 10.000 der insgesamt 300.000 schätzt die Stadt, und viele davon verkommen. Für Bauspekulanten ist nur eine leere Wohnung ein interessantes Objekt. Ein neues Gesetz, das den Gemeinden erlauben soll, leerstehende Wohnungen zu requirieren, ist bislang im Parlament hängen geblieben. Gleichzeitig werden Häuser abgerissen, entstehen große Büropaläste, die oft jahrelang unvermietet bleiben. ...53.000 Menschen in Amsterdam warten auf ein besseres Obdach, eine angemessene Wohnung.
Ja, ich denke, dass wir auch wel eens einen Preis betalen für unsere Toleranz. Und terecht, ich bin damit eins. Ich habe Vorbilde im Buitenland gesehen, dass...
Das ist auch ein Preis, den wir für unsere Toleranz bezahlen müssen. Und das ist auch richtig so. Schauen Sie, im Ausland werden, sobald Arbeitslosigkeit droht, Gastarbeiter abgeschoben. Diese Menschen werden also nur benutzt, wenn sie aus wirtschaftlichen Gründen gebraucht werden. Das passiert in Holland glücklicherweise nicht. Außerdem zieht die Stadt Amsterdam viele von außerhalb an, Menschen, die anders leben als andere, die in einer kleinen Gesellschaft nicht gut funktionieren können.
Was für Leute? Homoseksuele, die vaak in kleinere gemeenschappen niet getolereerd worden of het heel moeilijk hebben, die in een grote stad natuurlijk veel eerder kunnen...
Homoseksuele zum Beispiel. Sie werden in Dörfern und Kleinstädten oft nicht geduldet und können in einer großen Stadt besser leben. Auch Einwanderer aus unserer ehemaligen Kolonie Suriname bleiben lieber in Amsterdam. Man hat zwar versucht, sie über das ganze Land zu verteilen, aber es gehört nun einmal zum Wesen einer Minderheitsgruppe, dass sie zusammenbleiben will. Denn nur so kann sie ihre Identität, ihre Kultur in einem fremden Land beschützen. Dies alles sind typische Großstadtprobleme, die für Amsterdam zwingender sind als beispielsweise für Rotterdam oder Den Haag. Und sie vertiefen natürlich auch die Wohnungsnot.
Und das geeft extra Probleme, bijvoorbeeld in de aantallen woningen die je hebt.
Trotzdem finde ich, dass der Preis nicht zu hoch ist. Diese Toleranz, glaube ich, müssen wir uns erhalten. Nicht nur, weil sie in Amsterdam Tradition ist, weil sie eben zur Stadt gehört, sondern auch, weil ich gerade deshalb hier lebe und diese Stadt liebe.
Das ist wesentlich für das Funktionieren von dieser Stadt. Omdat ik daarom in deze stad woon en daarom van deze stad hou.
Mag plaatsnemen voor hokje 17, daar wordt hokje 17. Geen nummertje trekken,
nee, dat is uw toestand.
Oké, bedankt.
Wer in Amsterdam eine Wohnung sucht, muss sich bei der Gemeinde auf einer Liste eintragen. Auf der Liste stehen bereits 53.000 Namen. Verzweiflung und Aussichtslosigkeit sind in der städtischen Wohnungsbehörde spürbar. Bei Wohnungssuchenden und bei Beamten. Der niederländische Wohnungsmarkt wird von den Gemeinden überwacht. Wohnungen, auch private, für die weniger als 550 Mark Miete im Monat bezahlt wird, verteilt die Stadt. Sie entscheidet, wer einziehen darf, für wen ein neues Dach am dringlichsten ist. Wer weniger als etwa 3000 Mark im Monat verdient, kann vom Staat außerdem einen Mietzuschlag bekommen. Nur wenige zahlen mehr als 300 Mark Miete aus eigener Tasche. Maßnahmen, die die Wohnungsnot bekämpfen sollten, aber sie sind in Bürokratie erstickt.
Ich hörte die Frau hier naast net zeggen, dass sie nu bezig sind mit Menschen von Juni 77, Urgentiebeweis.
Vor andere Kategorie.
Diese Frau muss erfahren, dass die Wartezeit für die beantragte Vierzimmerwohnung wieder einmal verlängert wurde.
Die Vierkamerwohnungen, davon ist die Wartezeit ontzettend uitgelopen. Das könnt ihr auch hier an sich in April al benaderen, omdat wir toen dachten.
Die 320 Beamten können kaum noch helfen, ihnen bleibt nur die ständige Entschuldigung.
Vierkamerwohnungen, inmiddels Dreikamerwohnungen geworden zijn, omdat de normen veranderd zijn.
Den Wohnungssuchenden bleibt nur das geduldige Warten, 3, oft 4 Jahre auf eine neue Wohnung. Sie gehören zu den wirtschaftlich Schwächsten im Lande. 90% aller Amsterdamer verdienen weniger als den niederländischen Durchschnittslohn.
Diese Menschen wohnen zu klein.
Eine türkische Familie lebt in einer Wohnung, die zu klein ist. Ein zweites Kind ist unterwegs. Die Nachbarin ist zum Dolmetschen mitgekommen.
Iets groter als dit, laat me zeggen, de huiskamer, als dit hockey.
Sie hätten ein Zimmer, das so klein sei wie dieser Raum. Eine Dusche gäbe es nicht.
En heb je een wc, en dan verder heb je geen douche, niks.
Kijk, weet je wat het probleem is? Ze hebben een grenswert uit augustus 78.
Erst im August 78, der Beamte prüft es, hätten sie sich eingetragen. Die Stadt müsse eben zunächst anderen helfen, die schon länger auf der Liste stünden.
Die waren wahrscheinlich an der Beurt gewesen, als es voldoende Wohnungen waren gewesen. Aber die sind nicht, es ist allemaal uitgelopen. Es liegt heel moeilijk op dit moment in Amsterdam.
Es sei eben sehr schwierig in Amsterdam, es gebe nicht genügend Wohnungen, so einfach sei das. Die Stadt kann höchstens 2000 Wohnungen im Jahr vergeben. Die Gemeinde baut und saniert, aber die Not bleibt groß, weil die Anträge zunehmen.
Augustus 78. Dus ja, er zijn nog een heleboel mensen voor hen.
Seit Jahren weckt der Staat mit Subventionen für den Bürger und Kontrollen über den Markt die Erwartung auf sichere Hilfe. Heute muss er seine Ohnmacht zugeben. Woher kommt es eigentlich, dass dieser Staat, der so viel für seine Bürger tut, gerade auf diesem einen Gebiet, auf dem Gebiet der Wohnungspolitik, offensichtlich versagt hat?
Ich glaube, es ist ein Fehler gewesen, dass der Staat so viel auf sich genommen hat. Wir haben jetzt die Grenze erreicht, was der Bürger von Regeln, von Staatswegen tolerieren kann. Andererseits, und das ist eine entgegengesetzte Gedanke, wünscht der Bürger immer mehr von den Behörden. Und die Behörden sind nicht imstande, alles, was sie auf sich genommen haben, richtig auszuführen. Und das bedeutet, dass wir auf zu kurzer Frist Politik geführt haben.
Und so ist der bürgerliche Politiker De Gey Fortmann sich in der Analyse fast einig mit den Krakern. Bei den Krakern hieß es, die Behörden, die Regierenden haben nichts getan, völlig versagt. Eben hieß es, sie haben zu kurzfristig Politik gemacht. Herr Sreuling, was ist falsch gemacht worden? Konkret, was hätte man anders tun müssen?
Erstens hat man falsch gerechnet. Die Wohnungsnot ist ein statistisches Begriff und ein reelles Begriff. Und man hat falsch berechnet, wie viele Leute in Holland noch eine größere, neue, billige Wohnung dürfen.
Aber das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Die Holländer sind doch ein voll durchrationalisierter, moderner Sozialstaat. Die sollten sich so massiv verrechnen.
Diesen Irrtum haben wir in der Bundesrepublik ganz genauso begangen. Uns fehlen zurzeit auch, entgegen allen vorherigen statistischen Auffassungen, rund 500.000 Wohnungen. Also verrechnen, das ist etwas, was nicht nur die Holländer gemacht haben.
Ja, aber wie? Das finde ich aber schlimm, nicht? Wir zahlen mit viel Geld große Computersysteme und die Holländer wahrscheinlich auch.
Aber es gibt kein präzises Zählen. Wir schätzen, 200.000 Wohnungen scheren im Jahr aus dem Bestand aus, weil sie zusammenbrechen, abgerissen werden oder sonst etwas. Und diese 200.000 Wohnungen müssten also neu gebaut werden, schlicht und einfach, um die Zahl der Wohnungen so groß zu halten, wie sie vorher war. Zweitens aber gibt es eine tiefgreifende Veränderung in den Wohngewohnheiten. Etwas, womit auch vorher niemand gerechnet hat. nämlich dass junge Leute früher aus den Familien ausscheren, dann nicht ein Zimmer haben wollen und nicht in der Gegend der Eltern bleiben wollen, nicht zur Untermiete bei anderen wohnen wollen, sondern eine eigene Wohnung haben wollen. Dies ist eine Veränderung der Wohngewohnheiten, die dazu führt, dass man viel mehr Platz braucht. Und niemand hat, als wir 1963 in der Bundesrepublik etwa gesagt haben, wir werden in den nächsten 10 Jahren 5 Millionen Wohnungen, geglaubt, dies wäre tatsächlich erfüllbar. Es sind 5 Millionen gebaut worden, es war immer noch 500.000 zu wenig. Ich fürchte, den Holländern ist es ähnlich gegangen.
Herr Bosmann, Sie haben eben im Kopf geschüttelt.
Ja, es ist zwar alles wahr, was Herr Sperling sagt, und die Argumente sind bekannt, und das ist teilweise auch wahr. Ich würde sagen, das sind technische Argumente. Wir leben in einem Wohlfahrtsstaat, und das muss nach 35 Jahren Wohnungsnot im Wesen doch zu lösen sein, dieser Hinterstand. Ich glaube nicht, dass es nur die statistische Falschrechnungen sind gewesen. Ich glaube, dass auch eine Belangenverbindung zwischen bestimmten politischen Parteien und Politiker und wirtschaftliche Belangen auf eine oder andere Weise Einfluss ausgeübt haben auf die Wohnungsbaupolitik. Ich glaube das, weil ein Staat wie Holland natürlich innerhalb einiger Jahren diesen Hinterstand aufheben sollte, wenn das soweit war gewesen.
Versuchen wir, diesen politischen, möglichen politischen Gründen nachzugehen. Es fällt in der Diskussion in Amsterdam, aber eben auch anderswo, immer wieder das Stichwort Spekulation. Es seien nicht genügend Wohnungen in den Städten zu schaffen, weil Grundstücke oder Häuser aus spekulativen Gründen nicht für Wohnungszwecke genutzt werden. Ich frage Herrn Schröding und Herrn Sperling, was kann gegen dieses spekulative Verhalten Einzelner oder Vieler unternommen werden?
Es gibt mehrere Sachen, die man tun kann. Man kann ein Antispekulationsgesetz einführen, man kann Bodeneigentum der Gemeinde organisieren, auch in Innenstadt, auch auf den interessantesten Plätzen dort. Und man kann auch sorgen, dass die Stadtplanung in eine Richtung geht, die den Spekulanten nicht sympathisch ist.
Aber mit Spekulation oder Antispekulation allein ist es nicht getan. Ich glaube, die Holländer haben ein Bodenrecht, das eigentlich für den billigen Wohnungsbau günstiger ist als unseres.
Es geht nicht um günstiger, es geht...
Ja, doch, Herr Bosmann, es geht auch um günstiger, denn jede Wohnung, die gebaut werden soll, kostet Geld. Jede Wohnung, die heute gebaut wird, kostet etwa 5-mal so viel wie jede Wohnung, die in den 50er Jahren gebaut worden ist. Das heißt, man muss auch, wenn man Wohnungen haben will, das Geld dafür ausgeben können, wollen. Entweder der Staat oder Private. Es ist sicher richtig, das gibt es auch in der Bundesrepublik, dass Bauland gehortet wird und wahnsinnig teuer ist. Ein Drittel der Baukosten einer Wohnung in unseren Großstädten geht schon in den Grund und Boden. Ich vermute, in Holland könnte es ähnlich sein, obwohl ich glaube, es ist ein bisschen billiger dort. Also man könnte was tun, dass Bauland mehr auf den Markt kommt, wenn man das so nennen will, durch Veränderung der Steuergesetzgebung. Aber dies alles ändert nichts daran, dass nicht von heute auf morgen jene paar hunderttausend Wohnungen entstehen, können gar nicht entstehen, ist langfristige Politik, die dahin führen muss, die paar hunderttausend, die gebraucht werden.
Herr Sperling und Herr Schröding, warum sprechen Sie beide nur von könnte? Sollten Sie nicht oder sollte man nicht fordern, dass die Gemeinden oder die Regierungen überhaupt durch Gesetz festlegen, was, wann und wo auf bestimmten Grundstücken gebaut wird, wofür sie das Nutzung festgelegt
wird. Dies gibt es mit unseren Bauungsplänen, dies tun die Gemeinden, das tun die Gemeinden sicher in Holland auch.
Es wird aber offensichtlich nicht genug genutzt in den großen Städten.
Das ist nicht so. In Innenstadt Amsterdam gibt es nur sehr wenig Bauleitpläne. Also es ist eine Zone der Rechtlosigkeit, habe ich schon gesagt, für Spekulanten, um zu spekulieren oder zu bauen für Bürohäuser oder Luxusappartemente im Innenstadt.
Dies haben wir in deutschen Städten auch. Wir sagen dagegen, aus Bonn, und viele Städte kümmern sich so darum, macht Bauleitpläne, macht Bebauungspläne, die solche Art spekulativer Nutzung unmöglich machen. Dies geht, da müssen die Gemeinden planen. Dies ist zu Recht eine Forderung an die Stadtväter überall.
Was sollte man konkret in Amsterdam gegen Spekulation tun?
Ich denke, dass Bodeneigentum der Gemeinde ein viel effektiveres Mittel ist als Bauleitpläne.
Grundsätzlich Bodeneigentum bei den Gemeinden.
Ja.
Herr Sperling, das auf
dies
die Bundesrepublik übertragen?
Auf die Bundesrepublik nicht zu übertragen. Diejenigen, die so etwas fordern, die gibt es ja auch in der Bundesrepublik, werden keine Chance haben, dafür eine Mehrheit zu kriegen. Und wenn man so lange warten will, bis es dieses gäbe, dann hat man Wohnungsnot bis zum Rest dieses Jahrhunderts.
Ist es nur deshalb nicht zu erwarten, weil sie es politisch nicht umsetzen
lässt, mit den Mehrheiten, nicht, wie sie nun politisch sind, nicht umsetzbar, weil diejenigen, die dieses Bodeneigentum der Gemeinde fordern, um für eine nicht behauste Minderheit Wohnungen zu kriegen, in der Minderheit sind und die anderen werden das Bodeneigentum, das sie jetzt haben, nicht hergeben wollen an die Gemeinde. Das ist kein effektives Verfahren, um zu Wohnungen noch in diesem Jahrhundert zu kommen.
Also Sie würden es auch als Politiker ganz jenseits der Umsetzungsmöglichkeiten für unsicher halten. Herr Reuss?
Ich glaube, im Moment gibt es genug Instrumentarium für die Gemeinde, um die Wohnungsnot zu lösen. Aber die politische Wille ist nicht da, genau was Sie sagen. Aber das Eigentum des Bodens ist auch im Hände einer sehr kleinen Gruppe. So.
Aber also nicht aller Boden in Holland ist in den Händen einer kleinen Gruppe. In Holland wird gebaut. Die Frage ist, ob genug gebaut wird. In Holland wird Boden erworben von den Gemeinden mit Hilfe der Zentralregierung in Amsterdam. Die kaufen Grund und Boden jedes Jahr auf. Und es wird drauf gebaut. Es wird nicht genug gebaut. Ich glaube, der Hinweis auf das Bodeneigentum ist kein hinreichender Hinweis zu erklären, warum der Mangel besteht.
Gut, gehen wir der Frage nach, warum wird nicht genug gebaut? Oder anders die Frage formuliert, müsste nicht der Bau von Wohnungen gerade in den Zentren der Innenstädte durch steuerliche Unterstützung, Subventionen gefördert werden oder müsste der Staat nicht selber bauen? Herr Sreuling.
Ich glaube, das ist eine der Lösungen. Aber man kann sagen, es gibt sehr viele Eigentümer in der Innenstadt. In der Gemeinde ist ein Kleineigentümer in der Innenstadt, kann man sagen. Und Herr Verlinden, der Eigentümer der Gebäude, wo die Auseinandersetzung in der Vonderstraat war, ist nach der Gemeinde, hat RIGO, das ist ein Untersuchungsinstitut in Amsterdam, ausgesucht, der zweite Eigentümer in der Innenstadt. Und er verkauft und kauft sehr oft seine Gebäude. Also es ist eine Frage von Handel, von Spekulation zeitweilig und nicht von Wohnungsfürsorge.
Doch. Herr Baumann, dies kann man kurz fassen. Im Bestand, nicht durch Neubau, sondern durch Umwälzen des Bestandes, lassen sich heute ganz erhebliche Erträge erwirtschaften. Deswegen gibt es keine Privatwirtschaft mehr, die bauen will, die neu bauen will, um den Bestand zu erweitern, sondern sie bessern den Bestand nur auf. Das ist die Spekulation, die sich auszahlt.
Das heißt also, die Privatwirtschaft ist unfähig, eine angemessene Wohnungssituation in den Städten zu schaffen.
Und hier kann nur für die Gruppen, die draußen bleiben, Herr Burmann, für die Gruppen, die draußen bleiben, kann nur die öffentliche Hand oder kann nur mithilfe der öffentlichen Hand Wohnungsversorgung geschaffen werden.
Das wäre aber auch für die Situation in der Bundesrepublik ein neues Konzept.
Dies fordert für die Bundesrepublik in der Tat eine Vermehrung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus. Und unser Problem ist genau wie in Holland, wie kriegt man dieses hin, mehr Wohnungen zu bauen mit dem Geld, das wir jetzt haben. Wie vermehren wir das Geld oder wie nutzen wir es effektiver?
Wie schichten wir es um?
Wie schichten wir es um?
Etwa 7b-Förderung, das ist, entschuldigen Sie, ein deutsches Problem, 7b-Förderung zu reduzieren zugunsten der Förderung von Wohnungen in Innenstädten.
Richtig. Oder aber, wenn ich einen Hinweis geben darf, wir haben einen westdeutschen Oberbürgermeister, der sagt, ich möchte als Stadt Wohnungen, Altbauten anmieten, die ein bisschen modernisieren, sodass sie besser bewohnbar sind, langfristig anmieten von kleinen Eigentümern, nicht von solchen Großeigentümern, wie gerade derjenige in Amsterdam genannt wurde, von kleinen Eigentümern, dann kann ich in diesen ein bisschen aufgebesserten Altbauwohnungen die Wohnungssuchenden unterbringen.
Stichwort Amsterdam. Müssen wir nicht auch noch ein anderes Wort einführen, nämlich das Stichwort Nostalgie? Ist nicht gerade in Amsterdam die Situation so schlimm, weil eben Amsterdam ein nostalgieträchtiges Stadtgebiet hat? Der Krach passiert in Amsterdam und nicht in Rotterdam.
Ja, ich glaube, das hat nichts mit der Nostalgie. Ich glaube auch nicht, was hier gesagt ist. Das sind politische Aussprachen. Wir sind daran gewöhnt. Wir wissen, dass wenn wir darüber diskutieren, dann kommen diese Lösungen immer wieder.
Aber was wäre denn die Lösung?
Immer dasselbe, und wir glauben das immer, das haben wir auch mit diesem Jan Schäfer gesehen. Wir wissen genau, was die Leute sagen. Wir wissen genau, dass die Lösungen da sind und das Geld da und dass die Probleme sind. Die Probleme sind da. Und das muss gelöst werden.
Wie?
Und das machen Sie aus. Nicht ja, aber es muss gelöst werden, 35 Jahre nach dem Krieg.
Aber Herr Bossmann, wir haben gefragt, was wären Ihre Vorschläge, um die Probleme zu lösen? Jetzt haben wir auch darüber diskutiert, wie möglicherweise Spekulation eingedämmt werden kann, Wohnungen gebaut werden können. Und nun sagen Sie, das ist der Quatsch, den
Sie mal hören, ne? Ich habe schon gesagt, dass es andere Ursachen hat. Ich glaube nicht, dass es alles auf technische oder finanzielle Ursachen zurückzuführen ist.
Wie denn so?
Es sind natürlich andere Belangen dazu im Spiel, und wie, weiß ich nicht, aber man kann das ableiten. Wenn so lange etwas dauert, so lange ein Problem da ist und man löst das nicht, selbst nicht in diese reichen Staaten wie Holland und Deutschland und vielleicht andere Länder, dann ist etwas mehr los. Das kann man, dazu braucht man nur seinen Verstand.
Also, Herr Bossmann, es ist mir nicht ganz klar geworden. Herr Reus, vielleicht können
ich
Sie...
Ich glaube auch, Jahren und Jahren lang habe Einwohner von Amsterdam in verschiedenen Vierteln Pläne gemacht für Neubau, für Schule, für Spielplätze. Und nie hat die Gemeinde etwas mit den Plänen gemacht. Das ist auch, weil ganz Amsterdam so wütend ist jetzt, und von der Straße war ein Anfang, aber wir kommen zurück. Wohnungsnot kann man nie lösen mit Tanks oder mit einer Armee.
Ja, und dann daneben
kann man auch nicht durch Barrikaden lösen. In den Barrikaden kann man auch nicht wohnen.
Nee, aber wenn man weiß, dass in Amsterdam 100.000 Quadratmeter Büroraum leer steht, da wird immer mehr Büros, da gibt es ein Metro, da gibt es ein großes Stadthaus, wie heißt das, Rathaus jetzt. Und das kostet auch sehr viel Geld. Erst muss man die wichtigsten Dinge machen, und das sind Häuser, nicht nur Häuser neu bauen, sondern auch die alten Häuser renovieren, und nicht gegen Preise, die niemand mehr bezahlen kann. Es geht hier um, dass einer, der sein eigenes Haus zum Beispiel renoviert für 2.000-3.000 Gulden, der muss dann raus, weil die offizielle Renovierung nach 5 Jahren kommt, und dann zahlt er ein viel höhere, viermal, fünfmal höhere Miete. Das sind die Dinge, die zahlen.
Aber tatsächlich müssen ja wohl auch von irgendwem die Kosten für das Bauen von Häusern bezahlt werden. In der Bundesrepublik kostet der Quadratmeter Wohnfläche ohne die Bodenpreise drin 2.000 Mark. Die Maurer, die die Wohnung herstellen, wollen ihre Löhne. Diejenigen, die Kredite geben, wollen ein Mindestmaß an Verzinsung.
Ja, aber das sind nur Spekulationspreise.
Nein, dies sind keine Spekulationspreise. Dies sind Baukosten, nicht Spekulationspreise. Und ich glaube, solange man den geheimnisvollen Unbekannten Spekulation nur zum Erklären benutzt, kommt man an die Wirklichkeit nicht ran. Vielleicht darf ich, Herr Burmann, ich würde das gern machen, darauf verweisen, es gab einmal in Europa ein Experiment, Wohnungsnot und Arbeitsplatznot gleichzeitig zu beseitigen. Das war Wien in den 20er Jahren.
Wir wollen jetzt nicht über Wien in den 20er Jahren sprechen, sondern haben versucht...
Es sind einfach Wohnungen gebaut worden, sehr schnell, sehr groß an Zahl und zur Beseitigung gleichzeitig von Wohnungsnot und
Arbeitsplatznot.
Herr Ross, wir haben versucht, über Amsterdam in diesen Tagen zu sprechen, über den Zusammenstoß zwischen Hausbesetzern und Hausbesitzern, ob wir ein wenig Klarheit in die Frage gebracht haben, wie das Problem der Wohnungsnot in den großen Städten aufgeknackt werden kann, will ich offen lassen. Und damit guten Abend bis zum Auslandsstudio am kommenden Sonntag.
Is afkeurenswaardig en druist in tegen de gebruikelijke opvattingen omtrent strafvervolging en asielrecht. Dat is de mening van professor Dr. Bianchi, hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit. Hij heeft zijn opvattingen in een brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. Het incident op de Dam vond plaats enkele uren nadat de barricades rond het kraakpand in de Vondelstraat door marechaussee en politie met groot materieel waren geruimd. Op diverse plaatsen in de stad ontstonden in de loop van die morgen relletjes. Daarbij stormden onder meer enige demonstranten de Nieuwe Kerk binnen. Ze werden prompt door de mobiele eenheid verwijderd. Bij het treffen vielen diverse gewonden. Professor Bianchi wijst er in zijn brief op dat kerkgebouwen van oudsher een vrijplaats zijn, waar men voor vervolging gevrijwaard is. Hij dringt er bij de raad op aan zich in het openbaar uit te spreken tegen achtervolging van burgers binnen kerkgebouwen. Die optreden meldt ons net dat er een aantal klachten die sinds maandagochtend, afgelopen maandagochtend, vorige week dus, zijn binnengekomen, dat die geïnventariseerd zijn. En daar is een mededeling bij. Het klachtenbureau politieoptreden is geschokt door de vele en ernstige klachten welke ons bereikt hebben naar aanleiding van het optreden van de politie van verleden week maandagochtend. Uit de klachten concluderen we dat er vaak nodeloos, hard en agressief is opgetreden. Met name treft ons dat er vaak burgers door de mobiele eenheid eerst zijn geïsoleerd en daarna zijn in elkaar geslagen. Wij houden de burgemeester voor het optreden van de mobiele eenheid volledig verantwoordelijk, want dus de mededeling van het klachtenbureau politie optreden. Morgen tussen 12 en 1 hopen we hier in de studio een vertegenwoordiger van het klachtenbureau te hebben om met hem wat door te praten over welke klachten dat nu precies zijn van maandagochtend. En we nemen aan dat het voornamelijk gaat om klachten over politieoptreden nadat de barricades in de Vondelstraat waren opgeruimd. U weet, het is toen nog een tijdje erg rumoerig in de stad geweest.
Via de FM-band op 94,3 MHz luistert u naar Stad Radio Amsterdam.
U krijgt tot 7 uur nog twee zaken van ons. Ons maandagsportret is vandaag gewijd aan het CDA-raadslid Theo Heinen. Een christelijk politicus. Op, achter of voor de barricaden. Ja, vorige week kon het niet doorgaan. Vandaag wel ons maandelijks popprogramma. Vandaag rechtstreeks vanuit de discotheek De Darmtoerist met muziek van de Nitwits, Pressepapier, Brown Janking, Yellow, Heat en City Squad. Maar nu eerst Cat Stevens. Van Cat Stevens, 7 minuten over 6, Stad Radio Amsterdam. Een portret van CDA-raadslid Theo Heinen. Een christelijk politicus, op, achter of voor de barricade.
Het is maandag 10 maart 1980. We hebben een week achter de rug, Theo Heinen, waarin we veel hebben gezien, de Vondelstraat. We zitten op dit moment tegenover de Grote Keizer. Jij bent iemand geweest die in de Vondelstraat eigenlijk, nou, ik zou naast Roel Walraven willen zeggen, het meest aanwezig geweest bent. Het CDA stak eigenlijk nooit zijn nek zo ver uit als jij nu hebt gedaan. Je hebt ontzettend veel mensen tegen je tekeer horen gaan daar ter plekke. Ik wil van jou vragen in dit portret een menselijke benadering van het geheel te geven. Niet een politiek verhaal waarin iedereen altijd klaar staat in de politiek, hè, zijn politieke verhaal klaar heeft. Ik herinner me de vrijdagavond, direct na de eerste poging van de ME om de boel te ontruimen daar, dat je duidelijk aangeslagen was.
Nou, dat is volstrekt juist, omdat ik mij op die vrijdagavond realiseerde dat hier mensen tegenover elkaar stonden waarbij het ergste of de meest erge gevolgen uit zouden kunnen voortkomen. Dat beeld, dat kon voor mij geen beeld zijn wat uiteindelijk tot een confrontatie zou moeten leiden. En juist door die situatie heb ik ook gemeend om een poging te ondernemen om uiteindelijk daarin enige rust, enige bezinning te vragen op een stuk problematiek wat daar bestond. Om uiteindelijk te vermijden dat hier in de daarop volgende confrontatie doden zouden kunnen vallen.
Je was echt bang dat ze doden zouden vallen?
Gezien de explosieve situatie kon dat niet anders op dat moment. Het was volstrekt duidelijk dat de krakers een niet meer inschikkelijk waren om tot een overleg te geraken. Het enige wat hier soelaas kon bieden was een adempauze om uiteindelijk toch dat stukje bezinning op de situatie te bewerkstelligen.
Toen je er zelf was, was je bang voor je eigen lijf?
Nou, dat stond bij mij niet voorop. Mijn eigen lijf, daar heb ik er maar, dat is er maar één. Wat bij mij wel voorop stond, was dat ik daar geconfronteerd word met zoveel mensen. En wanneer je dan ook naar de gezichten hebt gekeken, dat heb je ongetwijfeld gedaan, kon je alleen maar constateren dat men hier één doel had. Dat was doorgaan en proberen de situatie te consolideren zoals die zich daar had ontwikkeld. Wanneer ik dan ook de verbeterde trekken zag, toen dacht ik, ja, dat kan niet het mensbeeld zijn waar we in het algemeen hier in Amsterdam over praten. Omdat wij toch met deze stad moeten proberen om omstandigheden te creëren waar mensen gelukkig kunnen leven. En die achtte ik hier zeker niet aanwezig.
Je begreep die verbitterdheid?
Dat begreep ik, omdat men, of in mijn gesprekken met de krakers na dat moment, mij wel duidelijk is gemaakt dat hun zich ten onrechte bij de eerste ontruiming uit het pand verdreven achten. Dat leidde er ook toe dat hun als argument aanvoerde dat de tweede ontruiming zeker niet terecht was, omdat hun de mening waren toegedaan dat die tweede ontruiming, nadat de eerste al onrechtmatig was geweest in hun ogen, een kwestie was van waaruit hun, hoe kan ik dat het beste zeggen, verdreven werden van hun woonplaats. En ik kan mij voorstellen dat vanuit die gedachte geredeneerd dat men dan een dergelijke houding aanneemt. Men wilde verdedigen, koste wat het kost, hun woonruimte.
Wat voor verwijten heb je in je hoofd gekregen toen je dan met de krakers praatte, met willekeurige krakers had je het ook, hè?
Och ja, vele. Maar ik denk dat je daar ook overheen moet kijken. Ik kan mij voorstellen dat mensen allerlei termen gebruiken van klootzak tot verraaier, tot afijn, noem maar op. Maar ik denk dat het voor ons als raadsleden toch een kwestie moet zijn dat je iedere keer weer probeert die brug te slaan tussen mensen die uiteindelijk toch tot een stuk oplossing kan leiden. Ik ben zelf de mening toegedaan dat dat soort harde confrontaties aan welke kant dan ook schade berokkend, die waarover over het algemeen vele jaren gaat voor zoiets weer hersteld is. En ik denk dat dat nooit de bedoeling kan zijn.
1980 wordt door de krakers genoemd het jaar van de ontruimingen. Nou, bestaat ons wat te wachten?
Dat is juist. Ik heb daar ook grote zorgen over, vooral omdat ik zelf heb kunnen constateren met hoeveel mensen men aan deze situatie werkt. Ik wil er wel bij zeggen dat ik erg bang ben wanneer dat tot eenzelfde hardheid zou moeten leiden als dat wij hier hebben kunnen constateren in de Vondelstraat, dat we dan tot afschuwelijke tonelen zullen komen hier in deze stad. En in dat verband is het ook goed om eens in een vrij breed overleg eens met elkaar te proberen te praten om te zien op welke wijze we dat zouden kunnen voorkomen.
We zitten hier nu bij het hardste object. Volgens mij is de Vondelstraat nog maar een voorspel geweest. Saffierstraat heb ik vergeleken met een pion, dit met een loper. De torens staan nog altijd, Weteringschans enzovoort. De kroon zit hier op de keizer. Kan je je die taferelen van de Vondelstraat hier aan de Keizersgracht voorstellen?
Ja, gezien de situatie denk ik dat het hier nog veel moeilijker zal zijn als dat het aan de Vondelstraat was, omdat het object strategisch gezien anders was gelegen. Hier aan de Keizersgracht is dat natuurlijk veel moeilijker en wanneer ik het ook zelf zou moeten taxeren, zou dat alleen maar betekenen dat het niet meer met groot materieel kan, maar dat het alleen maar ten koste zal gaan, ook van het pand, wanneer men dat zou willen nemen. Ik, in die termen van het schaakspel gedacht, denk ik dat er ook een mogelijkheid zou moeten komen, niet om tot schaakmat te komen, maar om tot een gelijkspel te komen, dat je, ik ook van de krakers heb begrepen, dat daar waar het om terechte ontruimingen gaat, van hun kant alle medewerking zou worden verleend om dat op een geweldloze manier te doen plaatsvinden. Alleen, en daar legt men natuurlijk wel de vinger op, zegt men, is het nou niet tijd, zoveel jaren na die oorlog, om uiteindelijk te proberen of uiteindelijk is tegemoet te komen aan de vele woonwensen die er ook in deze stad zijn. En ik denk dat wij ook gewoon moeten toegeven dat het zo is, dat het uiteindelijk ook hier in Amsterdam een droeve zaak is dat zoveel geen woning kunnen vinden. En ik denk ook dat wij ook in dat verband moeten komen tot een, mag ik het zo noemen, een noodprogramma, ook voor die komende jaren, die uiteindelijk deze politici die dus nu in deze raad zitten kan aansporen om zoveel mogelijk tot stand te brengen, om in die zin tegemoet te komen aan de grote problematiek die er op dit terrein leeft.
We zitten nu toch een beetje in de politiek en weer niet over het mens. Maar ik wil toch even dan daarop doorgaan. De Roomtuintjes is altijd een prachtig voorbeeld. Hè? Op dit moment, daar is gezegd, we bouwen daar voor de buurt. En nu ze opgeleverd zijn, zijn ze onbetaalbaar. En dan wordt er gezegd, onder andere de Brox doorschuiven, naar een andere buurt toe gaan. Ja, dat is geen bouwen voor de buurt meer.
Ik vind dat jammer, omdat ik ook in mijn eigen partij, en daar wordt dan zo snel aan gerefereerd, ik ook zelf wat missiewerk probeer te verrichten door in dit verband ook met name die problematiek waar we hier over praten, bewoners die ook in de knel zitten, en daar praat ik dan ook over wanneer we het hebben om het juist die bewoners mogelijk te maken deze woningen te laten bewonen, dat juist mijn partij daarvoor zou moeten opkomen om dat te doen. Ik zeg dat ook omdat wanneer wij daarvoor willen opkomen, uiteindelijk ook middelen zullen moeten vinden om dat te doen. En ik denk dat het goed zou zijn dat dat besef, het inderdaad opkomen voor zwakken mag je eigenlijk niet meer zeggen. Het zijn de minder sterke, degene die dat zo nodig hebben om juist een fijn stuk woning te kunnen genieten. Om daarvoor mogelijkheden te creëren waarbinnen dat dan mogelijk is.
Ben je een uitzondering in de partij?
Ach, ik denk niet dat je dat een uitzondering moet noemen. Ik denk dat het goed is dat ook in een partij andere geluiden wel eens doorklinken.
Maar het besef, daar gaat het natuurlijk om.
Ja, waar wij natuurlijk mee te maken hebben, dat is natuurlijk met een specifieke Amsterdamse problematiek waarbij ik gewoon moet constateren dat die met name in de Kamerfracties, omdat daar weinig Amsterdamse CDA-Kamerleden vertegenwoordigd zijn, weinig doorklinken. En ik denk dan ook dat het goed is dat wij, vooral als fractie zijnde, daar op tamboureren om te zien, of niet om te zien, maar om te bewerkstelligen, dat met name dat besef van waar gaat het hier nou in ten principale om daarvoor begrip te wekken, maar niet alleen begrip, maar ook dat men zich hun kompas daarop zou willen afstellen.
Dat begrip. Ik krijg de indruk dat je dat begrip zelf hebt.
Ja, mag je dat? Het lijkt me een goede zaak als Amsterdams gemeenteraadslid om daarvan uit te gaan. Ik ben geboren Amsterdammer en dat betekent dat als je zo'n 40 jaar in deze stad rondloopt, geconfronteerd met alle problematieken die zich ook in die afgelopen jaren hebben voorgedaan, dat je dan best weet waar je over praat. En ik acht het dan ook een goede zaak dat wanneer we ook deze stad ook willen laten functioneren in al zijn geledingen. Van westelijke tuinsteden tot aan de Dapperbuurt, tot aan Indische buurt, tot aan in dit geval het, de Spannendammerbuurt. Dat wij met elkaar zullen moeten zorgen dat het voor die bewoners mogelijk wordt gemaakt om inderdaad zo'n buurt leefbaar te houden. En dan kom ik terecht op het feit dat wanneer we dan bouwen zeggen voor de buurt, ik praat over die bewoners om het hier mogelijk te maken.
Voel je een solidariteit of wat is het gevoel wat je als politicus toch hebt?
Nou, ik denk niet dat je dat als solidariteit... Ik denk dat ik me Amsterdammer voel onder de Amsterdammers. En dat betekent gewoon dat ik ook in die zin juist vind dat anderen het in deze stad over het algemeen makkelijk kunnen redden. Maar wij juist moeten zorgen dat wanneer die stad goed wil functioneren... ook deze groepering aan het bod moeten komen.
Daarbij is, lijkt mij van het grootste belang, het taalgebruik. Als ik de discussies in de Vondelstraatunie hoorde, dan ging het in de trant van, ja, dat academisch formalistisch gekronkel van die politici, hè, dat staat maar ver van ons af. Dat werd gezegd.
Dat is juist. Ik denk ook dat ze daar gelijk in hebben. Ik denk dat er op vele manieren niet begrepen wordt op welke wijze er gecommuniceerd wordt tussen politici. En waar men altijd op bedacht moet zijn, dat is dat bij het formuleren van bepaalde zinnen er niet een soort dubbele bodem in zit. Ik denk ook dat men daar wat bunzig van is. Vandaar ook dat men een vrij recht voor zijn raaptaal gebruikt die voor echte Amsterdammers ook verstaanbaar is. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er ook wel eens wat moeite mee heb.
Probeer je jezelf zo uit te drukken dat de andere partij je kan verstaan?
Naar de bevolking toe denk ik dat het niet zo erg moeilijk is. Wat het formuleren van politiek afgewogen zinnen betreft, denk ik dat ik daar zelf ook nog wel eens moeite mee heb. Om dat heel precies duidelijk te zeggen waar het op neerkomt.
Wat voor advies heb je op dit moment aan de Kragers?
Wat ik zou willen zeggen is dat ik graag op een stuk herbezinning aan zou willen sturen en waarbij ik toch nog eens een keer zou willen wijzen op het slaan van zo'n brug tussen. En dat naar mijn gevoel op dit moment we nog niet uitgepraat zijn om uiteindelijk een oplossing te bieden voor dit probleem.
Dankjewel Theo Heijnen.
Er is in de studio Gerard Hamer. Gerard, dat klopt hè? Geschokt ja. Is wel het juiste woord?
Ja, geschokt is zonder meer het juiste woord. We hebben ongeveer 40 à 50 klachten binnengekregen. Nou, de meeste klachten, het zijn vrij ernstige klachten. Er zijn ontzettend veel mensen mishandeld, vaak op grove wijze. Er zijn hersenschuddingen, gaten in het hoofd, veel blauwe plekken, blauwe ogen. Is vaak op liestreek, buik geslagen, zonder dat het volstrekt noodzakelijk was. Vaak was het gewoon een zinloos afreageren van agressiviteit. Dit gebeurt dan ook vaak in vrij geïsoleerde omgevingen. Het was bijvoorbeeld een tactiek dat de politie eerst mensen isoleerde en daarna met 4-5 mensen erop in begon te slaan. Terwijl natuurlijk eigenlijk, het is gewoon te gek natuurlijk.
Ja. En het frappante is dan dat het niet alleen gaat om mensen die of kraker waren of aan demonstraties of rellen deelnamen, maar ook mensen die toevallig in de buurt waren.
Ja, nou dat is iets wat de politie zelf heeft uitgelokt. Het optreden van de politie was niet defensief, in die zin dat ze de Vondelstraat beschermden. Maar op een gegeven moment begint de politie mensen te achtervolgen. Nou, je kan ook een hele mooie lijn zien. Je ziet dan dat de politie aan de ene kant naar de Beeldendijk, Jacob Flennepkade, mensen notabene achtervolgt tot Kwakersplein. En daardoor steeds meer onschuldige burgers erbij betrokken raken, die erbij zijn. De andere kant is de lijn van er gaat een groep demonstranten richting Dam. Je ziet dan ook dat de politie deze mensen gaat achtervolgen en er soms gewoon op in begint te hakken zonder dat dit noodzakelijk is. Zo krijg je ook steeds meer burgers die er gewoon bij betrokken raken.
Ja, het optreden was het bestrijden van de rellen, zeg maar. Maar het is meer geweest dan dat.
Ja, het is zeker meer geweest dan dat. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het bestrijden van de rellen eigenlijk nauwelijks noodzakelijk was. Zodra de politie de Vondelstraat afgeschermd heeft, is er een groep demonstranten bijvoorbeeld gegaan richting Dam. Nou, het was een niet al te grote groep. Ik schat zelf een man of 100. Nou, daar telkens achteraan kwam de mobiele eenheid. De mensen werden bekeken door een helikopter. En terwijl die demonstranten vaak niets deden, kwam de mobiele eenheid aanzetten en begon te slaan. Terwijl dit is natuurlijk geen bestrijden van de rellen meer. Dit is gewoon een uitleven van agressie. Welk wel begrijpelijk is, Want de politie had was drie dagen geconsigneerd geweest. En er was dus ontzettend veel opgeklopte spanning bij de politie, welke ze kwijt moesten. Nou, het is gewoon een trieste zaak dat het dan gaat op onschuldige burgers.
Maar niet te tolereren.
Niet te tolereren.
Je zei het al, er zijn een heleboel klachten binnengekomen. Jullie hadden ook extra spreekuur, had ik begrepen. Kan je wat van die klachten, wat was nou de algemene aard, of is er een algemene aard van klachten, of hoe zien die klachten eruit?
Nou, de algemene aard is dat mensen op een gegeven moment politie tegenkomen. Vaak dan in vluchtende menigtes. Ze beginnen zelf te lopen ook, want ze zijn bang geworden. Ze raken achter. Op dat moment komt er politie. Ze worden dan geïsoleerd en dan wordt er geslagen.
Ook mensen die niks met het
ook mensen die niets mee te maken hebben. We hebben een geval gehad van een meisje die naar de werk ging. Die kwam bij het Kwakersplein in de buurt van een groep demonstranten. Die begonnen te rennen. Het meisje raakte in paniek, begon zelf ook wat te rennen. Het meisje viel op de grond, had een bloedneus, bloedde. Uiteraard komt de mobiele eenheid eraan en wordt op haar ingeramd. Nou, hetzelfde geldt voor een jongen die een epileptische aanval kreeg. 50 meter voor de mobiele eenheid komt, krijgt hij een epileptische aanval. Er komt een advocaat bij om te helpen. Die advocaat roept notabene van: ik help deze jongen alleen maar, ik ben nergens bij betrokken. Hij wordt weer geïsoleerd door de mobiele eenheid en wordt weer geslagen.
En als ik dan als hoofdcommissaris zeg, ja, luister eens even, schoonheidsfoutje, ik kan niet zien of iemand wel of niet bij de krakersgroep hoort, wel of niet last heeft van epilepsie. Ik bedoel, daar kunnen we op dat moment niet op gaan letten.
Ja, god, dat is natuurlijk een hele rare opmerking. Dat geeft een soort blanco volmacht aan de politie om maar raak te meppen. En het wordt des te triester als je van tevoren weet dat een heleboel mensen gewoon niets te doen hadden met wat hier gebeurde, maar erbij betrokken raakten omdat de politie zo agressief optrad en door de hele stad op wou treden, zonder dat dit noodzakelijk was. Zo kan iedereen erbij betrokken raken.
Doordat de politie de mensen achterna gaat, hadden ze moeten weten dat er een hoop mensen bij betrokken zouden raken die er niks mee te maken hadden.
Ja, ze hadden mensen gewoon niet achterna moeten gaan, ten meer dat het merendeel van mensen gewoon niets deed. Zich alleen maar vertwijfeld afvroeg van: wat moeten we nu? En verder helemaal niets deed.
Je zei het al even in het begin dat er een heleboel klachten waren binnengekomen, dat er ook gewelddadig was opgetreden, mensen met allerlei verwondingen. Neem ik het persoonlijk ook wel de overige pers kwalijk, dat er steeds meer wordt gezegd van, ja, zoveel agenten gewond en over aantal gewonden bij krakers, demonstranten, ook onschuldigen, hoor je helemaal niks. Hebben jullie daar enig inzicht in gekregen?
Nou, ik denk dat het voor een gedeelte toch wel te wijten is aan de laksheid van de meeste persorganen, welke blindelings afgaan op verklaringen van burgemeester en wethouders. Zo verklaart de burgemeester bijvoorbeeld dat er vrijdag 25 agenten gewond waren. Nou, dat komt dan heel groot in de kranten staan. Terwijl een eenvoudig belletje naar de ziekenhuizen leert je al snel dat er 17 mensen al daar behandeld zijn. En iedereen diezelfde avond hier is weggegaan. Nou, dan lijkt het me sterk dat het hier ging om echt zwaar gewonden. Iets wat de burgemeester wel insinueerde.
Mm-hmm.
Het is dan gewoon een stuk laksheid. Men gaat af op verklaringen van BMW.
Ja.
Die vaak niet kloppen.
Ik gun ook een agent geen bloedneus, maar daar gaat het even niet om. Hè. Het wordt weggemoffeld alsof er bij de krakers niks zou zijn gebeurd. Terwijl uit deze klacht weer overduidelijk blijkt dat er wel degelijk flink hard gemapt is.
Ja, er is niet alleen flink hard gemapt, dus wordt ook met stenen gegooid. En wat nog veel bedenkelijker is.
Door de politie?
Door de politie. Daar hebben we klachten over. Wat veel bedenkelijker is, notabene, is dat individuele politieagent in Burger van Bureau Warmoestraat mensen in elkaar zijn gaan slaan. Dus mensen kwamen stille tegen en die begon echt te meppen. Terwijl je niet wist dat politieagenten waren. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die niet te tolereren zijn in deze maatschappij.
Wat gaat er met de klachten gebeuren?
Nou, wat er met de klachten gaat gebeuren is, tot nu toe hebben ze voor een groot gedeelte gebundeld en geanalyseerd. We zijn van plan om voor een aantal klagers daar waar mogelijk is schadevergoeding in te stellen tegen de gemeente. Dat kan. De gemeente heeft schuldig gemaakt en onrechtmatig.